Hallo und herzlich willkommen bei Folge 67 von Hooked on Topic. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
Das bin ich und ich bin jetzt gerade sehr aufgeregt, weil wir uns der 69 nähern.
Oh, wird das eine besondere Art?
Das ist eine Sexualposition.
Reden wir mal über Sex-Videospiele. Auf Steam gibt es ja inzwischen mehr als genug davon.
Ich möchte nur über Sex-Videospiele reden, bei denen es dann die Position 69 gibt. Das wäre mir wichtig,
das ist
wieder thematisch. Aber da würde ich mich, also ich würde mich dafür bereit erklären, ich würde halt dann die nächsten drei Wochen
die Recherche
mich so ein bisschen ausklinken einfach mal Steam so durchforsten. Wenn ich nach 69 google oder steame, bei den Tags, da finde ich doch bestimmt viele spannende Sachen. Machst du das jetzt gerade? Oh
ja,
Gott.
Also wir machen das live.
Oh boy.
Das interessiert mich jetzt. Findet man Spiele, die wirklich 69 im Spieletitel haben, so unironisch?
Ich glaube, man findet sehr viele einfach so Troll-Tags.
Ups. Warte, so, ich gebe mal nur die Zahl 69 ein. Wir sind jetzt auf Steam. Wir bekommen als erstes das Spiel Hot Mars 69.
Hell
das
yeah.
Ist aber ein First-Person-Shooter.
Ah. Das ist ja inhärent mega schwierig, da die 69-Position zu visualisieren, wenn es aus der Ego-Perspektive ist.
Ja, da steht auch nichts von Sexual Content und so. Das nächste Spiel ist
Z69.
Das ist ein Platformer. Und dann kommt 69 Ways to Kill a Zombie, ist wieder ein Shooter.
Oh, I hate it. Videospiele sind Enttäuschung.
The Bunker 69.
Das ist einfach ein Ja wahrscheinlich.
Ist ein Erotikspiel.
Ah!
Ist ein sieht ein bisschen nach RPG-Maker aus.
Siehst du Köpfe auf Vaginen und Köpfe auf Penissen zugleich?
Nee, ich glaube, es ist einfach nur.
Verdammt.
Der Entwickler beschreibt die Inhalte wie folgt: Some nudity scenes. So, hätten wir diesen kurzen Exkurs, der überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber
aber danke fürs Mitmachen, ich bin sehr begeistert.
Das ist der journalistische Auftrag.
So, wofür bekommen wir das Geld denn von Funk?
Ja, so. Wir reden über was ganz anderes. Und zwar, das ist so ein bisschen eine These von mir und wir müssen mal erörtern, ob die überhaupt stimmt. Aber mir persönlich ist es aufgefallen, nämlich, dass es für ein bestimmtes Genre, eigentlich für mehrere, aber ich will mich auf eins fokussieren, deutlich weniger Nostalgie zu geben scheint und dadurch auch weniger Monetarisierung dieser Nostalgie von Publishern. Und da rede ich persönlich von Rennspielen, aber man kann das theoretisch auch sehr leicht auf Sportspiele ummünzen. Ich würde mich aber mal auf Rennspiele fokussieren, weil das sind auch Spiele, die ich früher super gern gespielt habe. Und der Gedanke kam mir in den letzten Jahren mehrfach tatsächlich, weil ich mich gefragt habe, warum gibt es so viel Jump'n'Run-Nostalgie, ne? Du hast sau viele 2D-Retro-Plattformer, die es heute gibt. Ja. Du hast sau viele Revivals der alten CRPGs, wie es Baldur's Gate früher gab. Da gibt es heute mehrere von, die das nachmachen. Pillars of Eternity, Divinity oder sonst irgendwas. Und bei manchen anderen Genres auch, beim Shooter jetzt auch, ne? Du hast Dusk und hier Iron Maiden und diesen ganzen Kram. Und bei Rennspielen nur bedingt. Es gibt es da auch, gerade wenn du dir so Outrun-Likes anschaust, aber nicht in diesem Maßstab. Ich würde sogar sagen, nicht mal annähernd in diesem Maßstab, wie es bei anderen Genres der Fall ist. Und ich will so ein bisschen erörtern, ob das stimmt. Würdest du da per se überhaupt zustimmen oder fallen dir sofort drei tolle Arcade-Racer oder Retro-Arcade-Racer ein, die heute so noch.
Also es fallen mir schon so ein paar ein. Ich glaube, das Erste, was den meisten Leuten in unserem Alter in den Kopf kommt, ist ja Need for Speed Underground, wenn man das schon als Retro werten möchte. Aber ich glaube,
Retro,
das
Spiel
muss
ist
man heutzutage.
Drei oder so.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, wo viele, viele Leute sagen, ah ja, da bin ich dabei. Aber ich hab da noch nicht so oft so ausführlich drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht. Bei mir ist das aber aus einer anderen Perspektive als bei dir, weil das gilt auch für Simulationsrennspiele. Ist es halt genauso. Ich musste dann nämlich zuerst an sowas wie Grand Prix 4 oder F1 Challenge 99 bis 02 denken, was halt so Spiele sind, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht stattfinden, Punkt. Und wo es aufgrund der verschiedenen der Lizenzrechte, die halt bei diesen offiziellen Sportarten dann mittlerweile woanders liegen, auch unmöglich ist, dass man die heute noch auf offizieller Stelle irgendwie digital kaufen kann und die deswegen einfach in der Versenkung verschwinden oder halt irgendwie am Leben gehalten werden müssen, wo ich dann später mal drauf kommen würde.
Ist diese Lizenzsache dann direkt dein Erklärungsversuch sozusagen? Also glaubst du, es liegt wirklich daran oder ist das nicht etwas, das überwunden werden könnte, wenn die Publisher glauben, sie hätten die potenzielle Kundschaft, die es wieder wettmachen wird.
Es kommt halt auf die Lizenz, über die wir reden, weil es ist nicht immer überwindbar. Es ist halt im Falle von F1 Challenge oder Grand Prix 4 nicht überwindbar, weil es da einfach die F1-Lizenz ist, die genutzt wird und die liegt halt bei Codemasters, Punkt. Und es darf kein anderes Studio F1-Spiele machen. Das ist wie mit
FIFA und so.
Genau, das genau. Und
wirklich nur bei einer Firma liegt.
Bei FIFA liegt sie halt schon seit, weiß ich nicht, 2000 Jahren bei EA. Und in Fall of F1 ist es halt so, dass sie zunächst bei Infogrames. Das ist ja von
französische Firma.
Ich hab's nochmal gut, das ist ja von Programm. Genau. Infotainment und Programm oder so. Also da lag es zunächst, wo sie Grand Prix 4 gepublished haben. Und dann ging es halt zu EA über für 4-5 Jahre, wo sie dann am Ende F1 Challenge gemacht haben. Mhm. Dann ging es zu Sony und jetzt ist es bei Codemasters. Und all diese Leute, die früher dieses Spiel entwickelt haben, die sind einfach nicht existent mehr aufgrund der kommerziellen Regeln, die da irgendwie in der Marktwirtschaft, wie man sich geeinigt hat, gibt es keine Möglichkeit mehr für diese Leute, die Spiele zu publishen, was tatsächlich extrem schade ist. Es gibt halt andere Möglichkeiten oder die Fans finden halt andere Möglichkeiten,
diese klar. Spiele am Leben also zu halten. Also das ist halt das, was ich aber so ein bisschen schade finde. Ne? Du musst irgendwie anders schon von der Existenz dieser Spiele wissen, um überhaupt darauf zu kommen, entweder den Gebrauchtmarkt aufzusuchen oder Emulation aufzusuchen oder sonst was. Und selbst das ist manchmal nicht so einfach. Ich habe früher super gerne Midtown Madness gespielt.
Ja.
1 und 2.
Bei mir war es Midtown Madness 3.
Das gibt's auf der Xbox, genau. Das muss man sich dann heute im Gebrauchtmarkt holen oder man emuliert es halt. Aber Midtown Madness 1 und 2 auf modernen Systemen zum Laufen zu bringen, ist super schwierig. Mhm. Beim 2er habe ich es hinbekommen, aber noch nicht so 100%ig. Also es läuft da mit Performance-Problemen und hast nicht gesehen. Und eigentlich, was man machen müsste, um die ordentlich zum Spielen, um die ordentlich spielen zu können, ist, sich einen Retro-Rechner zusammenzubasteln. Und das ist schon ein ganz schöner Aufwand, den du betreiben musst, um so ein altes Spiel zu holen. Und Microsoft hat noch die Rechte an dieser Marke, könnte problemlos die wiederbeleben. Und ich glaube, in Midtown Madness gibt es nicht mal allzu viele Lizenz-Tracks oder sowas, was für mich sonst ein Erklärungsversuch wäre. Aber es sind doch
Lizenz-Autos, oder?
Das stimmt.
Der Beetle, ich nenne mich
immer ein Beetle. Das kann, und Ford Mustang und sowas. Also es sind auf jeden Fall Lizenzautos. Ich habe super gern den Audi TT gefahren in Midtown Madness 2. Das könnte eine Hürde sein, aber nicht eine unüberwindbare für jemanden wie Microsoft.
Das finde ich
immer so schwierig.
Und ich glaube schon, denn es ist gerade erst dieses Jahr, oder was letztes Jahr, ganz neu, wurde halt Forza Horizon von allen Storefronts runtergenommen. Und vorher wurde halt gesagt, hier, jetzt könnt ihr es euch alle für 5 Euro kaufen mit allen DLCs, aber danach ist es nicht mehr erhältlich, Punkt. Und es ist halt eine der größten und erfolgreichsten Serien, die Microsoft je hatte und immer noch ist, die halt immer noch dann öfters erscheint. Und selbst bei dieser aktuell noch laufenden Serie wird halt gesagt, ja, dann mussten wir es halt offline nehmen. Das wirkt dann für mich schon so, als ob diese
oder
Verträge...
Musiklizenzen oder weißt du das?
Das weiß ich nicht, nein. Okay. Aber diese Verträge sind dann ja offensichtlich so gestaltet, dass es eben so absurd teuer ist, dass es wirklich sich gar nicht lohnt, selbst bei so einer Serie das am Laufen zu halten.
Aber das meine
ich. Auch aktuell noch verkauft wird. Also da wurde ja sicherlich noch aktuell mit Geld gemacht, die gab es ja noch in den Stores. Während bei Midtown Madness müsstest du die ja erst in den Store nochmal bringen. Ja,
du müsstest auch und das, überhaupt portieren.
Du müsstest portieren und du müsstest halt eine Geschäftsbeziehung herstellen, die es gar nicht mehr gibt. Im Falle von Forza sind sie ja konstant immer noch in den Vertragsverhandlungen, weil die halt dieses jedes Jahr oder jedes zweite Jahr mittlerweile ein neues Spiel daraus bringen. Im Falle von so einem Midtown Madness, da wird es wahrscheinlich erstmal darum gehen, den Leuten zu erklären, was zum Fick Midtown Madness ist, wenn du mit den verantwortlichen
Vertragspartnern redest. Aber Microsoft hätte ja dann schon durch Forza
die Kontakte.
Das stimmt, und da fällt es mir schwer, das als unmöglich zu bezeichnen, weil ich das glaube, stimmt, es ist immer eher eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
Ja.
Und wahrscheinlich ist der Nutzen relativ gering, weil, und das wäre vielleicht auch die Frage, die wir dann an euch auch weitergeben können, ist denn überhaupt das Interesse vorhanden, diese Spiele zu spielen? Weil ich habe das Interesse, ich weiß von ein paar Leuten, von einem Olixon oder so, dass der da auch das Interesse hätte, diese Retro-Titel zu zocken. Aber man hört relativ wenig davon. Mhm. Und das Ding ist, ich hatte mal überlegt, aus diesem Thema ein separates Video zu machen, was immer noch passieren kann, aber momentan dachte ich mir, ich will erstmal in einem Podcast ein bisschen erörtern, in was für eine Richtung das gehen könnte, weil ich mich frage, anhand welcher Daten ich das so erfassen kann. Und eine Sache, die mir eingefallen ist, ist GOG.com. Mhm. Auf GOG.com gibt es eine Community-Liste von Spielen, die gevotet werden, die die Leute haben wollen für den Store.
Ja.
Nun muss man gleich dazu sagen, das ist natürlich eine beschränkte Quelle, weil das sind PC-Spieler vor allem, die da sind. Also sind es vor allem auch PC-Spielereien. Das Ding ist, ganz viele dieser alten Rennspiele gab es halt auch auf PC und die waren da auch populär. Also schränkt das dann doch weniger ein, als man denkt. Was glaubst du, an welcher Stelle und welches Spiel, welches Rennspiel, welches war das erste Rennspiel in den Top 50 der meistgevoteten, jemals gevoteten Spiele in der GOG.com?
Also ich muss eigentlich vermuten, dass es ein Need for Speed ist.
Es ist gar keins. Es ist in der Top 50 ist gar kein Rennspiel.
It was a trick. I've been duped.
Das ist voll traurig. Ich glaube, warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ja, irgendwie 10 Titel weiter oder so in den 60ern oder so ist Need for Speed. Und zwar als 1, 2, 3, 4, 5 gelistet.
Okay.
Weil halt die Leute die alten Need for Speeds wieder haben wollen. Aber auch da schon relativ weit unten. Ja. Davor ganz viele Rollenspiele, ganz viele Actionspiele. Und ich glaube, da muss man noch eine andere Variable betrachten. Rennspiele und Sportspiele, also auch die alten FIFAs, NHLs und so weiter. Ich glaube, die können Nostalgie gar nicht so wecken, wie es Spiele machen können, die eine Story haben.
Mhm.
Ich glaube, Story ist sehr relevant für sowas. Ich glaube, wenn Leute an einen Baldur's Gate denken und so, denken sie halt an die Geschichte, die sie da erlebt haben. Oder selbst bei einem No One Lives Forever oder so. Da hast du Charaktere, an die du dich erinnerst.
Es muss noch nicht mal Geschichte sein. Es kann halt wirklich einfach Welt sein, Universum, Lore.
Ja.
Alles halt Dinge, die singulär zu diesem Spiel gehören.
Genau.
Bei einem Rennspiel, da wirst du sehr, also es gibt dann ein paar Rennspiele, die eigene Autos vielleicht präsentieren, aber wirklich eine eigene Welt aufbauen, die du sofort wiedererkennst, da gibt es sehr, sehr wenige Spiele. Und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil wenn du dann anguckst, okay, zu was für Spielen, Rennspielen gibt es denn so richtig nostalgische Erinnerungen? Da fällt mir dann halt sowas wie Mario Kart direkt ein, wo du ja genau
Charaktere.
Das hast.
Genau, ja,
da hast du die Charaktere, da hast du die Welt, an der du dich dran knüpfen kannst, dass du diese individuelle diese Individualität, die du bei anderen Rennspielen nicht hast.
Ja.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Und selbst da, du kannst Super Mario Kart gerade spielen auf der Switch, aber nicht Mario Kart 64, nicht Mario Kart Double Dash, nicht Mario Kart Wii, nicht Mario Kart DS.
Ja.
Also auch da sind deine Mittel der Nostalgiebefriedigung sozusagen sehr begrenzt.
Aber
und
zumindest die Nostalgie gibt es.
Die gibt es auf jeden Fall, genau. Aber ich würde halt auch behaupten, Need for Speed Underground ist bei ganz vielen Leuten
auf jeden
ein
Fall.
Ding, was sie krass verbinden mit der Kindheit. Bei mir war es auch ganz viel Flatout 2, eines der wenigen Spiele, das man heute problemlos sich holen kann. Und da fällt es mir dann auch schwer, die Erklärung zu starten, warum funktioniert es bei Flatout 2 und bei anderen Spielen nicht.
Ja.
Flatout 2, wenn du dir das heute kaufst im Store, hat noch die alten Songs.
Hm.
Du hörst da immer noch Give It All von Rise Against.
Hm.
Scheint kein Lizenzproblem zu existieren.
Das ist interessant.
Wir wissen natürlich nicht, wie die Verträge aussehen.
Ich wollte sagen, wahrscheinlich war es halt ein nicht zeitlich begrenzter.
Ne? Maybe, genau. Aber das finde ich ist halt so wichtig, weil wenn ich mir jetzt überlege, okay, wir bringen Need for Speed Underground zurück, aber wir haben die Lizenz nicht für Get Low, dann ist das halt ein anderes Spiel.
Schon, aber ist es das nicht wert, das rauszunehmen? Weil das hat jetzt Rockstar mit GTA auch gemacht. GTA Vice City, San Andreas, das war natürlich ein Aufschrei, weil auch diese Spiele sehr viel ihre Identität verlieren ohne einige der Songs. Aber es ist doch besser, die so zu bekommen, als gar nicht, oder?
Ja, das ist halt, schwer zu beantworten.
Aber ich als Nutzer, wenn ich mir das kaufe, kann ja einfach das Ding anmachen. Also ich habe ja die Möglichkeit.
Man kann es theoretisch modden auf dem PC.
Man kann es halt modden oder ich kann ja einfach auf YouTube den Song anmachen, wenn ich wollte.
Ja, weißt aber du? Ist natürlich ein bisschen komplizierter.
Ist was anderes, klar. Aber allein dieses Modden, das ist eigentlich interessant, dass das nie jemand macht. Bis auf Rockstar fällt mir jetzt kein Beispiel ein, wo Leute gesagt haben, okay, wir nehmen halt diese lizenzierten Tracks raus oder vielleicht sogar die Autos raus, die da problematisch
mir fällt eins
sind.
Mit. Ja, was denn noch? Mhm. Ein Spiel, was auch Großteil seiner Identität einfach verliert, für mich persönlich, weil ich so sehr mit den Songs verbinde, ist Crazy Taxi.
Okay.
Das kannst du heute kaufen, das hat nicht mehr die Offspring drin. Und sondern irgend so ein andere Musik.
Kubastank.
Die, ich habe keine Ahnung, was stattdessen spielt, aber die halt, also vielleicht, wenn man es die ganze Zeit so kennen würde, wäre es egal. Also wenn man jetzt neu einsteigt für Crazy Taxi, aber dieses Yeah am Anfang zu haben von eine Runde Crazy Taxi gehört so sehr zu diesem Spiel, dass es mir persönlich tatsächlich weniger Spaß macht, das jetzt in der heutigen Version zu spielen, statt das Original. Ja.
Ich muss noch ganz kurz meinen Schritt nach links machen, weil ich eine Berichtigung für mir tätigen muss. Was letztes Jahr gedelistet wurde, war tatsächlich Forza Horizon 2. Das ist also noch viel krasser. Ist.
Ja, aber Forza Horizon 1
neuer, noch neuer war.
Konnte man gar nicht mehr kaufen, schon lange nicht mehr digital, oder?
Das vermute ich jetzt mal.
Aber sie haben es ja trotzdem rückwärtskompatibel gemacht. Das war doch da einmal die News, ne? Du konntest Forza Horizon 1 dann irgendwann wieder spielen auf der Xbox One, obwohl es ein 360-Spiel war. Aber sie haben es nicht in die digitale Storefront genommen, wegen Lizenzkram.
Das wusste ich jetzt schon nicht mehr.
Genau.
Aber ich meine, wenn es zwei nicht mehr gibt, dann wird es ja eins sicherlich vorher auch nicht mehr gegeben haben.
Ja, das finde ich
das so. Das ist verrückt, dass so man das, dass du von Forza Horizon 1 bis 4 nur noch 2 kaufen kannst. Und das ist eine neue Videospielserie, die es noch nicht lange fucking gibt. Ja. Ich habe den ersten Teil damals bei Giga Games getestet. Und den hast du eines der, wenn ich sogar das beste Rollenspiel aller Zeiten bezeichnet. Und ich bin jetzt 5 Jahre später hier oder 6 Jahre später und du kannst es nicht mehr kaufen.
Das ist verrückt. Ich meine, da ist es halt noch relativ problemlos zu sagen, ich hole mir jetzt eine gebrauchte Version und die funktioniert ja dann immer noch auf der 360 oder auf der Xbox One. Da ist die Hürde, finde ich, noch relativ gering. Es ist trotzdem sehr schade, dass es nicht geht. Ja. Aber ich habe super gerne Need for Speed 2 gespielt.
Oh krass, ja, da bin
ich komplett raus. Ja, das ist schwierig, das heute zu bekommen. Ja. Klar, ich kann mir die PS1-Version holen und kann die dann auf einer PlayStation 3 spielen. Ist jetzt auch nicht optimal. Aber ich habe ja die PC-Version gespielt und die läuft halt, soweit ich weiß, nicht auf modernen Systemen oder wenn, dann muss man ein bisschen tricksen. Und EA verkauft, also das habe ich mir tatsächlich auch geschrieben. Was glaubst du, ist das aktuellste Need for Speed, das älteste Need for Speed, das verkauft wird? Aktuell. Sowohl auf Konsole als auch auf PC.
Carbon.
Oh, jetzt weiß ich selbst nicht, wann. Nee, ich glaube.
Oder nee, Most Wanted war vor Carbon, dann Most Wanted.
Lass mich, welches Most
Wanted? Also das erste Most Wanted.
Oh nee, das ist ja 2005 oder so.
Ja.
Nee.
Das kann man nicht mehr kaufen?
Nee.
Ha, dann ist es Carbon. Okay, das kam nach Most Wanted.
Lass mich kurz genau das Jahr schauen, wann Carbon kam. Wann Carbon kam?
Das müsste dann 2006 wahrscheinlich.
Ja. Oh, ja. Right on the money. Hell nee, ist auch falsch. Need for Speed Shift von 2009 ist das älteste Need for Speed, was man heute kaufen kann. Alles davor nicht mehr. Nicht Most Wanted. Nicht kein einziges der Underground-Spiele. Erst recht nicht die davor.
Ja,
also Need for Speed Porsche, Need for Speed Hot Pursuit das erste. Need
for Speed Porsche.
Die sind nicht mehr da. Und ich glaube, ich würde behaupten, dass wenn EA in diese Nostalgie mal reinschlagen würde und sagen würde, hey, hier, Need for Speed Hot Pursuit oder so. Ich glaube, das wäre schon ein Verkaufshit.
Denke ich auch.
Ich glaube, es gibt mehr als genug Leute, die das holen wollen.
Gerade wenn du das.
Und da gibt es, glaube ich, auch nicht so viel lizenzierte Musik, weil die alten Need for Speeds hatten noch viel eigene Tracks. Das heißt, da ist es wirklich nur Portierung, also nur das ist ganz große Anführungszeichen, nur Portierungsaufwand.
Es wird vielleicht noch was sein. Also bei mir war es halt immer so, ich habe in Rennspielen, ich brauche kein, also wenn ich jetzt sowas wie Forza Motorsport spiele vielleicht, aber grundsätzlich in sowas wie Need for Speed brauche ich keine Lizenzwagen unbedingt. Also ich persönlich, mir gibt das wenig extra dazu. Ich sehe also schon ein bisschen was, wenn ich so ein VW da fahren kann, so ein VW Golf Autotune kann, das ist schon geil. Aber ich persönlich würde, also EA macht halt sowieso kaum Remaster oder Remakes oder Ports oder sowas. Das ist ein Problem. Wenn man mal davon ausgehen würde, dass sie es einfach machen würden, wenn ich jetzt Herr EA wäre, ich glaube so eine Legacy Collection, weißt du, wenn du irgendwie sagst, Need for Speed Legacy 1, 2, 3 und in Need for Speed Legacy sind irgendwie Teile 1 bis 4 drin, aber halt die Autos sind verfremdet. Also nicht verfremdet, sondern die haben einfach die Logos nicht mehr. Die haben irgendwie einen zusätzlichen, Spoiler oder was weiß ich, um das so leicht zu verfremden. Das Logo ist ein bisschen anders, ansonsten sind die Spiele identisch, nur dass die Autos so ein bisschen ganz kleines bisschen verändert wurden. Das ist natürlich dann echt, da muss halt ins Spiel rangehen. Und die Frage ist, bei wie vielen Spielen du das noch machen kannst, also wo du noch diese Codes hast. Aber ich denke mal, bei allem ab Underground spätestens würde mich wundern, wenn es die nicht mehr gäbe. Das wäre halt so, ich glaube, meine Idealvorstellung davon. Weil, die Idealvorstellung ist, dass es die Spiele genauso gibt. Aber ich glaube, das ist unrealistisch. Ich glaube, das, was am möglichsten wäre, wäre so eine Herangehensweise.
Ja, vor allem, weil es das ja gibt für Command & Conquer. Sie verkaufen ja die komplette Command & Conquer-Serie als Paket im Origin-Store.
Ja, aber das ist ja einfach, die sind ja einfach die Spiele, ne?
Genau.
Also die mussten ja nichts verändern oder so daran.
Nee, klar, weil da gibt es ja keine großen Lizenzen, soweit ich weiß, die dran gekoppelt sind. Was ich auch interessant finde, die Sims 1.
Ja.
Und ich glaube, 2 kriegt man digital. Ich glaube, die Sims 1 gibt es nicht digital.
Verrückt.
Das liegt wohl auch an irgendeinem Lizenzkram, welchen genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber da dachte ich mir auch immer, warum gibt es dieses Spiel nicht digital zu kaufen? Warum nicht in diese Nostalgie-Schiene gehen? Genauso wie, SimCity 2000 kriegt man problemlos. Das erste SimCity wird, glaube ich, schon komplizierter. Da hätte ich ja super gern die Super Nintendo-Version, weil das die schönste ist. Aber ja, das ist so. EA ist so ein ganz großer Kandidat dafür, weil sie halt Need for Speed haben, eine der bekanntesten und größten Rennspielreihen. Aber du hast ja vorhin schon Codemasters erwähnt.
Ja.
Codemasters haben diverse Spiele entwickelt, die für mich auch nostalgischen Wert haben. Colin McRae Rally 2.0 ganz vorne dran. Ja. Das habe ich geliebt, Same. Dieses Spiel. Kriegst du heute nicht mehr. Diese alten Codemasters-Spiele gibt es auch nicht mehr.
Aber doch, 2.0 wurde doch gerade In welchem Zuge hatten wir das denn nochmal? Haben wir das einfach so im Streamer gespielt?
Wir haben das einfach so mal
gespielt. Das war nicht neu released worden oder so?
Nee, nee, nee.
Okay.
Das war tatsächlich eine alte Version, wo wir erstmal ein bisschen fummeln mussten.
Okay, okay.
Aber ich glaube, die kriegt man tatsächlich noch relativ problemlos zum Laufen. Das Ding ist, alles, was so vor 2000 erschien, ich glaube, das ist so das Problematische.
Mhm, ja, ja.
Wo du dann manchmal so denkst, ich glaube, das geht nicht mehr. Ich habe neulich die Discs von You Don't Know Jack 1 und 2 bei mir ins Laufwerk gelegt.
Da oder sagt, ist der PC explodiert? Nee,
da sagt Windows 10 einfach,
leg doch mal eine echte
was ist das?
Ja, ja.
Kenne ich nicht.
Könnte auch einfach eine andere Technologie sein, die nichts mit dieser zu tun hat.
Ja, das
hat.
Ist faszinierend. Ich habe auch Roll Cage 2 zum Beispiel. Roll Cage 1, die Demo, mega viel gespielt als Kind. Gibt es heute natürlich auch nicht mehr. Aber Roll Cage 2 dann irgendwann gekauft, konnte ich damals nicht spielen. PC war zu schwach. Super traurig. Mhm. Wollte ich es neulich mal gucken, kann man das noch installieren? Kann man tatsächlich installieren, dachte ich schon mal so. Das ist ja ungewöhnlich, dass er problemlos in den Install-Client geht, aber wenn das Spiel startet, passiert einfach nichts.
Mhm.
Auch in keinem Kompatibilitätsmodus oder sowas.
Ja, ja.
Also das ist so die PC-Retro-Realität an ganz vielen Stellen und das ist sehr schade und das denke ich mir halt auch darüber hinaus. Ne, Sims habe ich ja gerade gesagt, auch die ganzen alten Sim Tower, Sim End, die wären super heute noch. Gibt es einfach nicht mehr.
Ich glaube, mir ist gerade noch was eingefallen mit so mit Rennspielen und Nostalgie und warum die vielleicht nicht so krass existiert wie bei manchen anderen Spielen. Ich glaube, bei Rennspielen ist die Besonderheit halt auch, dass wenn es diese Spiele weiter, wenn sie weiterentwickelt werden, sei es über Sequels oder durch Konkurrenzprodukte, die die Idee aufnehmen und halt weiterentwickeln, ist es halt bei Rennspielen relativ einfach zu sehen, dass die alten Teile redundant werden. Dass du sagst, okay, hier gibt es einfach einen technologischen Fortschritt und diese Spiele werden dadurch einfach besser. Das ist bei sehr wenigen Genres der Fall. Wenn du dir 2D-Plattformer, 3D-Plattformer, Actionspiele, Shooter anguckst oder sowas, da ist es nicht so, dass allein dadurch, dass es irgendwie Sequels gibt oder Konkurrenzprodukte und durch fortschreitende Technologie, die besser werden. Und in Rennspielen ist auch nicht, dass das irgendwie automatisch der Fall ist.
Mhm.
Aber wenn du dir halt anguckst, okay, ich kann jetzt Gran Turismo 1 oder Gran Turismo Sport spielen, da gibt es einen sehr eindeutigen Weg. Und das Gleiche gilt auch bei den Forza Motorsport-Spielen, das Gleiche gilt auch bei den Formel 1-Spielen. Das Gleiche gilt bei den meisten dieser Rennspielserien, dass die einfach mit der Zeit, wenn sie ihrer Kernfantasie treu bleiben, also wenn sie quasi eine Kernfantasie befüllen wollen oder die bieten wollen und dabei bleiben, dass es dann so ist, okay, warum sollte ich jetzt zurückgehen? Das ist ja einfach das Gleiche nochmal in halt
Schlechter Grafik,
ja. Genau. Während halt, wenn wir dann sowas wie halt Need for Speed gucken oder Mario Kart gucken, da ist es halt so, das sind halt grundsätzliche Veränderungen, die da getätigt werden, wo es halt nicht so ist, dass du einfach sagen kannst, ja, spiel doch Need for Speed Payback, da gibt es auch keinen Grund mehr für Need for Speed Underground, sondern das sind halt sehr unterschiedliche Spiele und ich glaube, das könnte auch ein Grund dafür sein, dass halt gerade für so Simulationsspiele oder halt Arcade Racer, die dann einfach in neuer Form, die eigentlich das gleiche Spiel nochmal darstellen, in schöner, weniger Nostalgie für herrscht.
Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Dieses Genre ist sehr viel iterativer, ne? Also teilweise hattest du es auch bei Need for Speed, weil die ersten ähneln sich dann doch vom Aufbau her und dann irgendwann haben sie dann angefangen zu experimentieren. Aber auch bei FIFA, bei NHL, bei NBA, den ganzen Reihen, da ist es ja so, du hast von Jahr zu Jahr immer so langsam Progress und irgendwann wird dann mal die Engine gewechselt und das ist dann der große Schritt oder da kommt dann der Konsolengenerationsschritt.
Ja.
Aber da fällt es mir auch noch mal schwerer, weil ein FIFA und so erscheint natürlich jährlich. Das heißt, der eine hat vielleicht in seiner Kindheit ganz viel FIFA 98 gespielt und der andere FIFA 95.
Mhm.
So.
Oder die anderen FIFA 2006 in ihrer Kindheit.
Ja, naja, genau. Also,
we're very old, Tom.
Müssen ja nicht mal in die 90er sehen. Das Sportspiel, das ich gespielt habe, war Actua Soccer 2. Kennt heute gar keiner.
Ist das
so mehr.
Super Nintendo?
Nee, das ist schon ein 3D-PC-Sportspiel, Fußballspiel gewesen.
Auf dem, wie heißt denn das im NES? Store, MS-NES-Bundle da jetzt, was du spielen kannst. Weil dieses Fußballspiel ist das, was ich als Kind endlos gezockt auf dem Super Nintendo. Das hat mich sehr nostalgisch gemacht. Da ist nur als kleiner einen Schub nebenbei.
Ja, ich finde das so, es ist natürlich schwierig, dann da rein zu grätschen und zu sagen, so, wir releasen jetzt mal irgendein altes FIFA, irgendein altes NHL. Und du denkst dir so, ja, okay, wieso jetzt ausgerechnet das? Weil bei mir ist es NHL 2002, wo ich es vor allem mit der Musik verbinde. Ich hab so einzelne dieser Spiele. Heute mache ich das ja wirklich so ziemlich gar nicht mehr, dass ich ein Sportspiel spiele. Aber Rennspiele spiele ich noch. Nur ist es bei mir so, bei mir ist es nicht nur die Nostalgie, dass ich mir denke, ach ja, ich finde das niedlich, irgendwie diese alte Grafik zu sehen. Ich weiß noch, wie ich es damals gespielt habe und die Musik versetzt mich in die damalige Zeit. Bei mir hat es auch einen spielerischen Grund. Mhm. Weil wenn ich mir aktuelle Rennspiele angucke, dann gibt es auf der einen Seite die F1 2019, die Dirt Rallies, ne? Das, was so ein bisschen mehr in die Simulationsrichtung, ins Realistische rückt. Du hast Rally-Tracks oder du hast halt F1-Tracks. Und dann auf der anderen Seite habe ich die Need for Speeds, die halt ein bisschen scheiße geworden sind zum einen, aber zum anderen auch alles Open-World-Spiele. Die letzten Need for Speeds waren, soweit ich weiß, alles offene Welten. Also Payback war eine offene Welt. Das Spiel, was einfach nur Need for Speed hieß, war eine Stadt, die du befahren konntest. Und das finde ich extrem langweilig, ehrlich gesagt. Also auch bei Forza Horizon, ne, die, ich spiele diese Spiele gerne,
ja,
aber das Forza Horizon, das mich am meisten packen konnte, war das erste, was noch deutlich geführter war, weil du noch nicht durch die Pampa fahren konntest. Das war ja noch nicht ganz so offen wie die späteren Spiele, was aber, denke ich, eher eine technische Limitation war, als weniger dieses. Ich glaube, sie hätten schon das gemacht, was sie in späteren Forza Horizons gemacht haben, wenn sie es gekonnt hätten. Aber was ich mir halt mal wieder wünschen würde, wäre, wenn EA einen Need for Speed macht, wo du 14 Tracks hast oder sowas, festgesetzte Tracks, die weltweit auf verschiedensten Bühnen stattfinden, wo du so eine extrem große Abwechslung gewährleistest, dadurch, dass die Tracks so unterschiedlich sind. Welche Spiele machen das heute noch? Mario Kart, Crash Team Racing sind visuell wahnsinnig abwechslungsreiche Spiele mit komplett unterschiedlichen Tracks. Und Mario Kart macht es ja auch so smart, dass es so weit in die Vergangenheit geht und sich Tracks aus anderen Spielen zusammenklaubt. Das hätte ich gern auch für Need for Speed.
Ist das nicht exakt das, was Grid gerade eigentlich macht?
So ein bisschen, ja, vielleicht. Aber ja. Grid hat trotzdem immer noch diese sehr realistischen Straßenrennenstrecken. Ich hatte bei Need for Speed früher immer das, also gut.
Das ist so, das ist halt 50-50. Also die gibt's auch, ja. Aber das hat auch sehr viele fiktive Stadtkurse. Okay. Vielleicht ist es eher 70-30.
Ich denke halt bei Grid immer an Stadtkurse.
Ja, aber das sind keine, Rennstrecken, sondern das sind halt, hier, wir wollten was Schönes bauen.
Okay.
Meistens.
Ja, ja, ne, bei Need for Speed denke ich halt, also bei den alten oder generell bei alten Rennspielen ganz oft an so den ganzen Denkmälern, an denen man vorbeifährt, ob nun in realistischen oder unrealistischen Gegenden und möglichst viele verschiedene Sachen darstellen und so die, der Pomp auf der Art und Weise war so Teil dieser Spielerfahrung. Und wenn ich mir dann jetzt die Trailer fürs neue Need for Speed angucke und alles sieht halt einfach aus wie Miami, denke ich mir so, ja, das kenne ich jetzt halt schon.
Das ist auch so nicht Miami, das ist doch Palm City.
Ja, ja, genau. Aber da, also ich weiß schon genau, wie die erste Minute dieses Spiels aussieht und die letzte Minute dieses Spiels.
Wahrscheinlich, ja.
Würde ich mal schätzen.
Ich muss das nur noch mal kurz einwerfen mit Grid, weil das eigentlich ein ganz schönes Beispiel ist. Auch wieder für so ein Ding, es gibt Grid 1, kam glaube ich 2008 raus, wenn ich mich nicht irre. Das ist also auch noch nicht lang her. Also ist schon lange her, aber halt jetzt keine riesig lange Zeit.
Grid da hieß es sogar noch Race Driver
Grid. Genau, Race Driver Grid. ich glaube, in Amerika hieß es nie Race Driver Grid. Ich glaube, da hieß es nur Grid. Und dann kam halt Grid 2 und Grid Autosport raus noch. Und jetzt bringen sie halt Grid wieder raus. Mhm. Was so ein sehr offensichtlicher, sehr ersichtlicher Kommentar ist von wegen, ja, das ersetzt halt das erst. Also es, warum nicht einfach Grid machen?
Ja, ja.
Wir machen halt das Gleiche nochmal, nur jetzt sieht es halt cooler aus.
Ja.
Und es gibt halt schon Leute, die sagen, okay, deswegen sind die alten Teile besser, die können das besser. Aber insgesamt ist es im Kern sehr, sehr, sehr die gleiche Erfahrung, die da einfach geboten wird, eben nochmal schöner. Sehr viel mehr, als das bei vielen dieser Retro-Jump-Runs ist oder Plattformer ist, die dann zwar auch eine gleiche Erfahrung bieten, aber halt durch die Level, durch die Charaktere trotzdem sehr eigene Erfahrungen bieten können.
Ja, da denke ich mir so, also gerade bei den Grid-Spielen würde es mir auch schwierig fallen, da irgendwie nostalgische Gefühle für aufzubringen, weil Race Driver Grid habe ich super gerne gespielt. Mhm. Ich habe das Spiel wirklich, hatte sehr viel Spaß damit.
Ja.
Aber
nicht so viel wie DTM Race Driver 2, aber
das hat ja sogar eine Story, ne?
Da hell yeah,
hast
Mann,
du ja theoretisch sogar Ego-Perspektive, deine Nostalgiepunkte.
In DTM Race Driver meinst du?
Ja, ja.
Ja, ja, genau. Da bist du in Ego-Perspektive durch die Boxengasse gelaufen, in CG-Sequenzen und hast dann die schlechteste Story erzählt bekommen. Das war das Allergeilste.
Aber war das nicht auch Need for Speed Most Wanted, was mit diesen Echtwelt-Schauspielern angefangen hat?
Also, genau, das halt, also, das ist halt ein Unterschied.
Diesen extrem gelben.
In DTM war es CG. In Need for Speed war es Live-Action, aber halt mit so vielen Filtern drüber gekloppt, dass es meintest. Also hätten auch CG machen können. Hier, Visa, Razor, Callahan. Razor Callahan, ich glaube schon.
Das klingt sehr richtig, aber ich glaube, das sind dann so Punkte, an die man sich eher greifen kann.
Voll,
und bei den Codemasters-Spielen ist halt das Ding, ne, auch Colin McRae Rally 2.0 oder so, das ist jetzt nicht das hat außer der Rennen jetzt nicht so viel an, dass man sich groß erinnern könnte. Aber wenn ich an Dirt 2 zurückdenke, da erinnere ich mich halt voll an den Style des Spiels.
Ja.
Und Dirt 3 eigentlich auch.
An den Wagen, in dem man ist.
Genau, ne? Und diesem grünen-weiß-Kontrast, den sie benutzen und an die Musik, die spielte. Also das, finde ich, hatte eine sehr starke Persönlichkeit. Und deswegen, glaube ich, sind die Tracks zum Beispiel, die benutzt werden für sowas, auch relativ wichtig, weil die die Persönlichkeit verleihen diesen Spielen. Und du mit audiovisueller Präsentation halt viel erreichen kannst bei einem Rennspiel. Weil ich finde, man sieht, und Codemasters, das ist ein sehr dankbares Beispiel, man sieht anhand von Dirt Rally oder sowas, wie das so, dass die trockenste Präsentation ist, die man machen kann für ein Rallye-Spiel. Mm. Da passiert ja gar nichts außerhalb der Rennen. Die Rennen sind super.
Was aber sehr dazu passt, wie ich finde. Also das war ja bei Colin McRae auch so. Wenn es halt so ein super realistisches Rallye-Spiel ist, dafür fände ich es weird, wenn es zu cool ist.
Die Dirt-Spiele wurden ja deutlich
arcadey. Genau, Dirt ist halt wirklich super cool dabei und hat auch eine sehr andere Atmosphäre. Das war immer eine Stärke, wie ich fand, von vielen Codemaster-Spielen, was jetzt in Grid ein bisschen verloren ging im Neuen, dass du halt diese Identität hattest durch Menüs, durch Atmosphäre.
Aber halt doch nicht mehr wirklich in letzter Zeit, oder?
Naja, also ich würde halt sagen, dass das mit Dirt Rally gut gemacht wird, weil das halt sehr klinisch und zurückgefahren ist, was, wie ich finde, sehr gut passt dazu. Mhm. Während du bei F1 2019 sehr viel mehr drumherum hast und die Menüs gerade im Karrieremodus sind alle im Spiel integriert und du sitzt an PCs und gehst die PCs durch. Also sie machen, gerade also Dirt Rally und F1 wird ja auch parallel veröffentlicht, gleichzeitig entwickelt und da sieht man halt, dass das sehr, sehr entgegengesetzte Herangehensweisen sind und das mag ich halt sehr, sehr gerne, dass da für das jeweilige Spiel das genommen wird, was am besten passt. Aber ich würde dir in dem Sinne dazu stimmen, dass, also ich habe nie so ein starkes Gefühl für Identität gehabt wie in Dirt 2. Das war für mich so das Nonplusultra.
Ja, na, mir geht es bei teilweise den alten Spielen auch so, weil die, also heute ist das so ein, das hängt vielleicht auch generell mit so moderner Ästhetik zusammen. Du hast ganz oft dieses sehr saubere, flache Logo-Designs, alles ist sleek und
wie halt in Dirt 2.
Dieses Apple-artige.
Rally, meine ich, Entschuldigung.
Ja, ja, genau. Ja. Und dadurch wird alles sehr homogenisiert. Und früher haben sie ja wirklich rausgehauen. Ne? Ja, also die Menüs müsst ihr euch mal angucken von den alten Need for Speed-Spielen oder von Midtown Madness und sowas. Das sieht aus, als hätte jemand alle Funktionen von Photoshop auf einmal entdeckt und sie auch alle gleichzeitig benutzen wollen. Aber dadurch kriegen die halt auch eine gewisse Persönlichkeit. Und vorhin hattest du ja, siehst du, das ist mir gerade noch eingefallen, bei Need for Speed gesagt, naja, warum nicht, wenn das mit den Lizenzen ein Problem ist, die ersetzen und die Autos unkenntlich machen. Ein Feature von Need for Speed 2, und ich weiß nicht, wie es bei den alten, bei den anderen Teilen war, war so eine richtige Museumsgalerie. Da hat dir ein Sprecher vorgelesen, was so die Entwicklungsgeschichte von Ford war oder sowas.
Der Codex.
Ja, so ein bisschen, für Autos. Und ich meine, das ist irgendwie super spleenig und sympathisch, aber das wäre dann natürlich auch raus.
Ja.
Weil das kannst du ja dann nicht mehr bringen.
Mord wurde so und so erfunden.
Aber gibt es irgendein Codemaster-Spiel, was, wo du dir die
Forza macht das, also macht das im, Gran Turismo macht das so richtig krass.
Stimmt, ja.
In Sport glaube ich wenig, also doch in Sport gab es die auch, die gehen halt sehr in diesen Bereich.
Gran Turismo wundert es mich auch extrem, dass du die alten Spiele nicht im PlayStation Store kaufen kannst.
Also da, ne, das ist halt, glaube ich, halt der Grund, den ich da angegeben habe. Warum?
Warum,
wenn du, das wird, das ist ja das gleiche Spiel in hässlicher.
Ja, aber
ist im Kern die Aussage. Und dann, du hattest ja wirklich im Grunde diese Aussage von Jim Ryan, der genau das gesagt hat vor 5 Jahren.
Das stimmt, ja, ja.
Das sind halt die gar nicht viel hässlich, was wollt ihr damit?
Es gibt aber trotzdem haben sie die PlayStation Classic rausgebracht und da haben die Leute sich auch gefragt, warum ist hier Gran Turismo nicht drin?
Ja. Ich würde aber so, also übrigens, also das ist nicht meine Meinung. Ich finde, bin da natürlich ganz bei dir, die sollten im digitalen. Ich glaube halt einfach, dass das die Begründung ist, die Leute mir jetzt nehmen. Warum sollten wir Leute, die diese alten Produkte geben, wenn wir aktuell neue Produkte haben, die wir lieber verkaufen wollen?
Vor allem, also ne, wir haben ja jetzt viel über Lizenzen geredet. Ich glaube, das ist am Ende der Knackpunkt, weil wenn du einen Crash Bandicoot im PlayStation Store anbietest, also das erste, nicht das Remake, dann hat das, glaube ich, keine aktiven Kosten, außer der Serverkapazität, die ab und zu mal beansprucht wird, wenn Leute da drunter laden wollen. Wenn du einen Gran Turismo anbietest, könnte ich mir vorstellen, musst du fortlaufende Kosten bezahlen, um die Lizenzen da drin zu haben. Und bei Gran Turismo würden dir die Leute den Vogel zeigen, wenn du die Lizenzen rausnimmst. Also da kannst du es, glaube ich, einfach nicht machen, weil es so stark verbunden ist mit der Reihe. Bei dem Need for Speed kriegt man es wahrscheinlich noch hin. Aber selbst da ist das ja unsere Perspektive. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig es anderen Leuten ist. Bestimmt wichtiger, weil gerade in Underground, wo du dann die Personalisierung noch hast, da wollen Leute wahrscheinlich schon ganz bestimmt ihren Mazda MX-5 oder wie die Dinger heißen, genau haben und den individualisieren können und nicht irgendein Fantasieauto. Aber da könnte man dann jetzt auch zu Spielen kommen wie Blur. Das hatte keine Lizenzautos. Ja. Mhm. Aber gibt es heute auch nicht mehr. Aber das liegt eher daran, dass Vision, ja, und der Entwickler gibt es nicht mehr. Und ich glaube, da ist auch, dadurch, dass sich das so schlecht verkauft hat, ist auch keine große Nachfrage vorhanden. Mhm. Also, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das gibt es nie wieder.
Ich habe gerade mal kurz, weil wir auf diesen Retro-Aspekt ja auch waren, und mir sind da so Sachen eingefallen wie Drift Stage, die ja schon sehr in dieses Outrun-Ding reinschlagen. Und dadurch, ich meinte, ich hatte da vor kurzer Zeit was gesehen, hat sich tatsächlich, der ist schon vorbei, es gab bis zum 4. Oktober jetzt einen Kickstarter namens Arcade Racing Legends, was halt wirklich genau das ist. Also das ist einfach ein Rennspiel, was halt exakt die Ästhetik von alten Dreamcast-Racern kopiert. Und halt wirklich aussieht wie ein Spiel von damals. Und das ist halt auch so was Spezielles von Rennspielen. Ich zeig's dir mal kurz, dass du es mal sehen kannst.
Ihr müsst mal googeln. Arcade Legends?
Arcade Racing Legends.
Arcade Racing
Legends. Das ist halt was Besonderes von.
Ja, genau das meinte ich. Genau. Immer wenn ich davon geredet habe, warum gibt's nicht so die Racing-Nostalgie dieser Zeit, dann meinte ich genau das.
Genau. Also hier gibt es die anscheinend schon, das ist so ein erfolgreicher Kickstarter gewesen, also das wird auch kommen. Es wirkt für mich ein bisschen so, als ob es vielleicht für die Dreamcast erscheinen soll. Da bin ich mir gerade nicht so kurz. Ich schau mal ganz kurz.
Das gibt es ja durchaus manchmal, dass du Spiele hast, die noch für alte Konsolen gemacht werden, dann speziell. Was ich immer sehr, sehr unterhaltsam finde. Gibt es auch diverse Schmaps, glaube ich, für die Dreamcast.
Dreamcast European Version.
Naja,
ich glaube, das ist für die Dreamcast auch entwickelt worden, ja. Jedenfalls, ich glaube auch nur für die Dreamcast. Es wirkt so, als ob es nur für die Dreamcast kommt.
Da beschränkt man aber seine Kundschaft ein bisschen.
Das ist faszinierend. Müsst ihr da mal reingucken. Aber das ist halt auch was Besonderes von Rennspielen, ne? Dass einfach gesagt wird, hier, wir machen jetzt ein neues Spiel, was einfach genauso aussieht. Und das füttert dann schon dieses Retro-Ding, weil es eben nicht unbedingt an diese einzelnen Produkte meistens gekoppelt ist, sondern eher an die grundsätzliche Ästhetik. Wenn du jetzt einfach, einen Super Mario-Klon machst, der die gleiche Ästhetik hat und sagt, hier, guck mal, ein Super Mario-Klon, sagst du, ja, nee, ist nicht Super Mario, was soll ich jetzt damit? Jetzt bei Yooka-Laylee, das ist halt von den Donkey Kong-Machern teilweise und deswegen sind Leute da begeistert dabei. Aber wenn jetzt irgendeiner einfach sagen würde, ja, wir machen so einen 2D-Plattformer und der sieht ein bisschen aus wie Mario, das wäre nicht so interessant, aber bei Rennspielen packt einen das, weil es weniger das, also in diesen Fällen, wo es so ein bisschen austauschbar ist, weniger diese einzelnen Marken sind, als grundsätzlich die Idee, glaube ich.
Das kann auch gut sein. Ich finde ja auch, also diese Spiele von damals, die waren ja alle oder viele so realistisch, wie sie sein konnten für die Möglichkeiten, die die Entwickler hatten. Und das ist ja bei Rennspielen ganz oft so. Rennspiele sind oft so der Showcase für die Technik der jeweiligen Zeit gewesen. Und klar kann man dann sagen, ja, und das wurde immer besser. Warum sollte ich dann zu den alten Spielen zurückgehen? Ich finde, dadurch ist eine Ästhetik entstanden. Also heute ist das eine künstlerische Entscheidung, wenn ich sage, ich mache mein Spiel so wie damals. Genauso wie es für einen Dusk eine künstliche Entscheidung war, künstlerische Entscheidung war zu sagen, wir lassen das jetzt aussehen wie so ein Quake-Ära-Spiel. Und ganz viele Leute finden das toll.
Ja.
Und es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, warum? Gibt ja genauso Leute, die Pixel-Art nicht verstehen, die halt sagen, das ist doch langweilig, warum sieht das so aus, wenn es doch viel besser aussehen könnte. Ja. Und das Lustigste ist ja, ne, irgendwo habe ich das neulich schon mal erzählt, wenn ich irgendwie alte Screenfans durchblättere und ich sehe PlayStation 1 Spiele, die Sprite-Grafik benutzen, noch 2D-Grafik, die dann eine 4 in Grafik bekommen oder eine 5, weil die ja veraltet ist. Ist ja nicht 3D. Und heute sehen die so viel besser aus als die 3D-Spiele von damals. Ja. Das ist halt so, ne, also da ist dieses zeitliche Verständnis heute einfach sehr anders. Aber neben dem, was du jetzt erwähnt hast, gibt es ja durchaus ein paar Spiele, die da reingreifen. Slipstream ist eins, was mir einfällt, was so diese Outrun-Ästhetik aufgreift. Horizon Chase Turbo oder so heißt das Spiel, was ich sehr lahm fand. Slipstream fand ich ja richtig gut.
Grip, so
Rollcage-mäßig funktioniert.
Was ziemlich cool ist.
Ja, ich habe das mal angespielt. Ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so cool.
Ach so, ich habe es auch nur angespielt im Game Pass und ich fand es ziemlich cool. Okay.
Ja, aber finde ich an und für sich total interessant. Da würde mich mal interessieren, wie ihr daran geht? Gibt es bei euch noch Rennspiele, wo ihr sagt, ja, da verstehe ich auch gar nicht, warum es die heute nicht mehr gibt? Oder könnt ihr nachvollziehen, warum Publisher da sagen, naja, warum sollten wir, oder Lizenzkosten sind es nicht wert, wobei das natürlich Spekulation ist an dieser Stelle, müssen wir noch dazu sagen, das ist ja nicht, wir kennen ja die Antworten nicht, wir wissen nicht, was da für Gespräche stattfinden, aber ich glaube, es finden halt gar keine Gespräche statt.
Ja.
Also bei EA wird es wahrscheinlich generell die Nummer geben, wir haben jetzt Burnout Paradise remastered, das reicht.
Ja, super. Und Burnout Revenge als Backwards Compatibility auf die Xbox gebracht, was ganz cool ist.
Aber man kann man es auch kaufen,
ja,
digital?
Ja, ja. Habe ich damals gemacht. Das ist ganz
das
cool.
Wäre ja schon herausragend an der Stelle.
Und das hat auch die ganze, so also das ist super, eigentlich super interessant. Hätte ich schon vorher mal drauf kommen, weil das habe ich gerade vorgestern erst wieder angeworfen. Auch weil halt einfach diese Nostalgie dann da war. Und die Musiktracks sind halt auch, ich weiß nicht, ob es alle da drin sind, aber sind zumindest viele von den bekannten Musiktracks, die einfach so dieses 2003er Emo-Grunge-Ding ist. Das ist halt genau diese Atmosphäre, die sofort erzeugt, wo du denkst, die Musik ist so unerträglich und deswegen so gut.
So gut, ja.
Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich cool, dass es das nicht öfter gibt, ist ja schade. Ich wollte auf jeden Fall nochmal kurz auf den Modding-Aspekt zu sprechen kommen, weil der eben gerade bei den Simulationen so mega relevant ist. Und das würde ich einmal kurz am Beispiel von F1 Challenge 99 bis 02 festmachen. Wie gesagt, das ist einfach das hat EA quasi gemacht, als klar wurde, okay, für die 2003er Season, ab 2003 dürfen wir keine Spiele mehr machen, die Lizenz geht an Sony, also haben die nach der 2002er Season quasi noch ein letztes Produkt rausschmeißen wollen, womit sie da ein bisschen Geld machen können, und haben dann eben eine Collection gemacht, wo alle vier Seasons, die sie hatten und veröffentlicht haben, zusammengebracht werden, aber als eigenes Spiel, also mit einer eigenen Physik-Engine, eigener Grafik-Engine und so, ist halt ein sehr eigenes Spiel trotzdem. Das kam dann raus, und das habe ich damals mit meinen Kumpels endlos gezockt. Das war das Formel-1-Spiel, was wir immer gespielt haben, und es hat halt einen richtigen Kult generiert, und das kannst du nirgendwo mehr kaufen. Du kannst es halt runterladen natürlich an diversen Stellen im Internet, aber dir einfach legal erstehen im Internet ist nicht möglich. Aber das hat halt fast beispiellosen Modding-Support dadurch, dass es diesen Kult-Hit hat. Und es hatte da, ich will kurz den genauen Namen nennen, weil ich das einfach so cool finde. Ich habe da eine Mod heute mal gefunden beim Informieren, die nennt sich VB All Seasons F1 Mod. Und es ist genau das, was es ist. Da in dieser Mod, die 120 GB groß ist, ist literally jede Strecke und jedes Auto von 1950 bis 2016.
Das müssen wir mal anschmeißen,
Robin. Und das ist halt unfucking glaublich. Ich habe selbst nicht ausprobiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach alles, ob sich dann die 1950er Autos genauso fahren wie die 2016er Autos. Kann ich mir aber nicht vorstellen, das, weil, wie gesagt, die schon gut Ansprüche haben. Einfach von fast 70 Jahren, jedes Auto, jede Strecke, das ist halt wirklich, wirklich geil. Und ich glaube, das ist halt auch möglich, weil da es keinerlei Watchdog mehr gibt, der irgendwie darauf achtet oder sonst irgendwas.
Abandonware, ne?
Genau, das ist Abandonware, dieses Spiel gehört der Community, und die machen damit einfach, was sie wollen. Und das ist halt auch ganz cool.
Das finde ich toll. Also ich glaube, da ist der Zugang beim Modden auch noch einfacher, wenn das Spiel das erlaubt, weil das, was früher halt so top-of-the-line 3D-Modelle waren, sind heute durch die Einfachheit und Zugänglichkeit der Tools auch für die Einzelpersonen sehr gut machbare Projekte. Ja, also wenn du dich ein bisschen reinfuchst, dann ist es, glaube ich, nicht so problematisch, immer noch zeitaufwendig, aber nicht unmöglich, zu sagen, ich baue jetzt so ein Rallye-Auto, wie es, oder ein Formel-1-Auto, wie es also in den 90ern
aussah. Auf optischer Ebene.
Ja, auf optischer Ebene, genau. Ja, das dann noch zu programmieren und so, das ist noch was anderes. Ja. Aber ich meine halt,
das Modell.
Genau, weshalb es ja dann so solche Mods geben kann. Aber finde ich richtig, richtig toll. Ja ich spiele tatsächlich zurzeit einmal auf der Switch Virtua Racer, was so ein Sega Ages Re-Release ist von den Leuten, die es damals auch gemacht haben, so wie ich das mitbekommen habe, von M2, den Sega-Leuten. Und das war so einer der großen Arcade-Releases. Ich glaube, eines der ersten großen 3D-Dinger lief damals mit 30 FPS im Arcade. Hier läuft es mit 60 FPS und hat halt super simple Grafik, ne? Nicht wirklich texturiert. Hast auch so Formel-1-artige Autos, die da fahren. Hast nur deine drei Strecken, weil es halt ein Arcade-Spiel war, und es ist ziemlich schwer. Aber ich habe total viel Spaß an diesem simplen Konzept des durch Checkpoints fahren und einfach nur Zeit als Gegner zu haben, teilweise fast schon mehr als die Fahrer auf der Strecke, und dann eine Bestenliste zu haben, auf der man sich platziert. Genauso habe ich diesen Spaß auch in Daytona USA, dem Port vom Arcade-Titel, den es immer noch heute zu kaufen gibt, auf PlayStation 3 und 360. Mhm. Was auch super toll ist. Und ich glaube, die 360-Version kann man sogar auf der One spielen. Aber ich spiele die PS3-Version momentan, weil ich konnte auf der Xbox-Seite mir die 360-Version nicht kaufen. Das ging irgendwie nicht. Es war da, aber wenn du auf Kaufen gedrückt hast, hat der irgendwie ewig geladen. Weiß ich nicht, ob das immer noch so ist. Aber das ist quasi die Semi-Fortsetzung von Virtual Racer gewesen, sieht also schon deutlich besser aus und ist ja auch das, was Mats und ich auf dem Arcade-Treff spielen konnten, an richtigen Arcade-Automaten. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Sind auch nur 3 Strecken, die du dann noch im Mirror-Mode fahren kannst, also super limitiert im Umfang, aber dafür extrem fokussiert und hat dann durchaus noch spielmechanische Nuancen. Und das, finde ich, ist auch so ein Ding, das findest du heute nur schwierig. Und wenn du es findest, dann halt im Indie-Markt, aber da wird es schnell vergraben. Mhm. Und das ist sehr schade. Und von, ich glaube, einem EA oder einem Codemasters oder so, weiß ich nicht, ob wir da noch mal Arcade-Racer in dem Sinne bekommen, weil Need for Speed ist immer noch, also ich staune ja, dass wir überhaupt noch Need for Speed bekommen nach den letzten Jahren.
Oder würde ich, aber also Grid ist eigentlich genau das, spielerisch.
Ja, Grid ist immer noch nicht so krass Arcade.
Aber wie Need for Speed? Also ich würde schon, also da würde ich, ich meine, habt ihr jetzt auch beide länger nicht gespielt. Ist Grid nicht noch
ein bisschen technischer?
Ich kann da nur, also das ist gut möglich, also in meiner subjektiven Wahrnehmung war es immer so, dass ich die genau zusammen.
Also ich finde, es ist halt eine Skala. Du hast so ganz links Arcade, ganz rechts Simulation und Grid lehnt Richtung Arcade, aber ganz in Richtung Arcade sind so Spiele wie Daytona oder sowas.
Ja, ja, klar, aber ich würde halt sagen, dass zwischen Daytona und Need for Speed aber auch noch, oder? Ein Unterschied ist.
Ja, weil, ja, ja, genau. Auf jeden Fall.
Also natürlich, also es gibt natürlich auch bei Need for Speed sehr unterschiedliche Abstufungen, aber ich denke mal, wir haben gerade sowas wie Underground im Kopf, oder? Mhm. Wenn wir darüber reden. Mhm. Weil da gehe ich halt, also wenn ich halt an Grid denke, denke ich da auch so an, ich nehme die Wand mit und ich nehme die Autos mit als schnelleres Fahren. Das ist für mich so richtig was Need for Speediges. Aber ja, ich habe halt sowohl Need for Speed, das Grid 1 als auch Need for Speed Underground lange nicht gespielt, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu definitiv sagen.
Ich denke nur so traurig daran, wie ich Need for Speed Payback gespielt habe und so dachte, wie viel, also.
Ja, das ist aber gar nichts.
Wie passiert das denn?
Da wollte man ein bisschen Simulation nicht auch noch ein bisschen sein, aber gar nicht. Das war einfach, das war ganz, ganz schlimm, das möchte
ich
gerne vorzureisen.
Ich bin auch super skeptisch, was das nächste Need for Speed angeht.
Ja, muss man auch an dieser Stelle.
Ja. Ich wünschte, es würde wieder richtig gut werden.
Ja.
Weil Need for Speed war mal eine tolle Franchise.
Ja.
Aber
es ist schon echt lange her zu diesem
Zeitpunkt. Her. Es hatte zwischendrin immer so kleine, hier, aber dann wird das ja nie refined. Mhm. Das ist ja wie Sonic-Spiele machen die.
Ja.
Die fangen jedes Mal von vorne an.
Stimmt. Ach, schön.
Gut, ich glaube, das soll so ziemlich gewesen sein zu dem Thema. Fand ich mal ganz interessant.
Ja, also da wäre ich ja selbst nicht drauf gekommen, aber es ist ein super cooles Thema gewesen.
Ist auch sehr nischig, aber ich hoffe, die Leute, die es jetzt gehört haben, fanden es auch interessant.
Also wenn es eine Videospiel-Community in Deutschland gibt, die da rangezogen wurde, diese Sachen zu akzeptieren, zu schlucken und zu mögen, dann die Hook-Community.
Wie gesagt, da wäre euer Feedback durchaus auch interessant, eure Perspektiven auf diese ganze Nummer. Muss sich ja nicht nur auf Rennspiele begrenzen. Wie gesagt, bei Sportspielen ist es ja ganz ähnlich, nur noch mal schwieriger, weil das, glaube ich, noch mal iterativer wird bei den Fußballspielen und hast nicht gesehen. Oder auch Managerspielen, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber ist auch noch so ein Ding.
Anstoß, Mann.
Oh Gott. Da weiß ich gar nicht. Gibt es die auf GOG? Keine Ahnung.
Ich glaube schon, tatsächlich. Ja? Ich meine, ich habe die mal vor gar nicht allzu langer Zeit gegoogelt.
Es gibt so ein paar auch Rennspiele auf GOG. Es gibt Interstate 76, es gibt Speed Devils, aber das sind schon.
Gibt's Lego Speed Racer, ansonsten bin ich raus.
Oh. Das ist auch so ein Sting. Warum nicht? Lego Speed Racer. Neulich mit Ulixon drüber geredet. So, das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank für euren Support. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Danke euch. Ciao. Tschüss.